bei Social Media geht es um die Menschen. Das ist ein ganz passender Satz, wie ich finde, den man vielleicht im Netz auch schon mal gelesen oder gehört hat. Und er passt auch ganz gut zu unserem heutigen Thema und unseren Gästen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich begrüßen Niklas Hartmann und Mareike Rothfuchs. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ja, Niklas, du bist Geschäftsführer der ReachOn GmbH, einer Agentur für Social Media Marketing, und hast kürzlich auch ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht. Da möchten wir gleich noch ein bisschen näher drüber sprechen und dir ein paar Fragen stellen. Und Mareike, das können unsere Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber du bist uns aus Bali zugeschaltet.
Genau.
Du bist Online-Coach für Fitness und Ernährung und erfolgreiche Influencerin in diesen Bereichen. Ja, cool, dass ihr heute da seid. Wir möchten so ein bisschen zum Thema Influencer werden sprechen. Worauf kommt es an? Was muss man beachten? Und bevor wir damit loslegen, möchte ich noch meine Kollegin begrüßen, Michelle Mitsching. Hi, dass du heute da bist. Schön, dass du heute da bist, Michelle. Und dann würde ich sagen, wir starten gleich mal mit unserem ersten Thema. Ich hatte es gerade schon angesprochen, Niklas, du hast ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht. Worum geht's bei diesem Buch? Und vielleicht nochmal so ein bisschen vorher angesetzt, wie bist du zu diesem Thema Social Media, Influencer Marketing überhaupt gekommen? Und was für Strategien, Tipps gibst du in diesem Buch?
Genau, also so grundsätzlich, wie ich dazu gekommen bin, und das war eigentlich ganz lustig, so die ersten Erfahrungen habe ich so 2010 auch mit dem Start der Instagram-App gesammelt. Da waren wir mal so mit ein paar Kumpels auf einem Trip in Santander und habe da so die ersten Sachen ausprobiert. Damals konnte man auch noch so alle 2 Minuten die Hashtags ändern, hat mehr Likes bekommen. Also noch diese ganzen, ich sag mal, die ganzen Tricks, die heute gar nicht mehr funktionieren. Und dann habe ich so die ersten Erfahrungen, wo es dann wirklich tiefer ins Thema Influencer-Marketing einging, dann ehrlich gesagt an der Uni, die war da schon so ein bisschen irgendwie der Zeit voraus. Wir hatten da so einen Kurs, so Influencer-Meinungsführer 2.0, so ein typisches Uni-Thema, wie man schon hört. Und habe dann da im Endeffekt die Erfahrungen gesammelt und genau da dann auch ein paar Leute kennengelernt. Also ich saß dann neben der Carina Zaflin, die auch bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat im Kurs an der LMU. Und ich habe die so gefragt, hey, du bist die ganze Zeit am Handy während des Kurses, was machst du? Und ich wollte erst dann gar nicht so glauben, dass sie so 10.000 Likes pro Bild bekommt und habe dann da auch für mich so die Möglichkeiten gesehen, so was man da erreichen kann, auch im unternehmerischen Sinne von Marketingoptionen. Und habe mich dann im Endeffekt nach meinem Studium dann in dem Bereich selbstständig gemacht, die ersten Gastartikel geschrieben, um dann halt auch bei Suchmaschinenoptimierung und Co., dann bei Instagram-Agentur und so weiter und so fort, weiter oben zu ranken. Und das war so der grobe Weg im Prinzip, wie ich dazu gekommen bin.
Vielleicht noch kurz zu dir, Mareike. Wie bist du zu diesem Thema Sport und Fitness gekommen? Und dann anschließend noch die Nachfolgefrage, wann und wie kam es zu diesem Step, Influencer zu werden und Influencer zu sein? Dann müsst ja irgendwann, hast du dich irgendwann entschieden, ich mache das jetzt beruflich?
Also bei mir war das so, also erstmal, wie ich mit Instagram angefangen habe, das war bei mir 2013. Da habe ich erstmal die App für mich neu entdeckt, einfach nur, weil ich gerne Bilder bearbeite. Ich habe damals eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht und fand es ganz cool, eine neue App, wo man Bilder bearbeiten kann und die dann auch direkt hochladen kann. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen und habe dann eigentlich meinen Weg auf Instagram begleitet, wie ich abnehmen wollte. Also ich war damals nicht so ganz zufrieden mit meinem Äußeren und habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Das war auch mein erster Post und habe dann gesagt, hey, wie so eine Art Tagebuch, und habe die Leute mitgenommen auf meinem Weg sozusagen. Und da hat sich dann auch, da wurde halt auch wirklich so eine Leidenschaft raus, dass ich dann halt wirklich regelmäßig gepostet habe, und es hat mich auch motiviert und es hat auch die Leute drumherum motiviert. Und da hat sich halt sozusagen schon mal so eine kleine Community gebildet. Und dann ab dem Punkt 2017, wo ich dann an den ersten, also an Wettkämpfen in der Bodybuilding-Bikini-Klasse teilgenommen habe, da kam dann wirklich so der große Push, da habe ich dann wirklich so eigentlich meine richtige Reichweite aufgebaut. Also da, ab dem Moment hatte ich dann auch Kooperationen größere, und dann hat sich das auch wirklich schon gelohnt, wo man sagt, hey, da habe ich dann auch schon mit Instagram Geld verdient. Aber da war ich noch nicht sozusagen selbstständig in dem Bereich, sondern da habe ich einfach nur das nebenbei gemacht und habe dann auch Fitnessökonomie studiert und später sogar im Social-Media-Bereich für ein Fitnessstudio gearbeitet. Also so hat sich das dann sozusagen verknüpft, so hey, du machst doch Instagram, du kennst dich doch gut aus mit Marketing, mach doch mal für unser Fitnessstudio das Marketing. So bin ich da reingerutscht, sagen wir es mal so. Und daraus wurde dann irgendwann mehr, und ich habe gemerkt, hey, das kann ich auch selbst im Endeffekt, und habe dann gesagt, hey, ich mache mich selbstständig und arbeite dann halt lieber an meinen Träumen als an den Träumen der anderen in dem Sinne. Und so kam ich dann dazu, dass ich mich selbstständig gemacht habe in dem Bereich.
Ja, sehr spannend. Niklas, dann noch eine Frage an dich. Woran liegt denn für dich der Reiz, mit Influencern zusammenzuarbeiten? Also du sagtest ja gerade schon, kam alles so Stück für Stück, dass du dich mit den Plattformen beschäftigt hast. Aber wie kam es konkret zu Influencer-Marketing?
Ich finde es halt schön, mit kreativen Menschen zusammenzuarbeiten, und da bietet halt das Influencer-Marketing auch viele Möglichkeiten. Also sprich, man kann ja mit im Prinzip so vielen unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten, auch in so verschiedene Bereiche Einblick bekommen. Und es ist, glaube ich, in keiner anderen Branche so der Fall. Also sprich, wenn dann jetzt irgendwie, ich sag mal, im PR bekommt man auch sehr viele Einblicke, aber im Marketingbereich, im Influencer-Marketingbereich, in Fashion, in Mode. Wir haben jetzt eine Kooperation mit einem Tapetenhersteller, wo man die Tapete nach seinen eigenen Vorstellungen designen kann. Und so erfährt man so in jedem Bereich ein bisschen was, bildet sich da auch weiter und das finde ich halt spannend. Und nicht jede Kooperation ist anders. Also es gibt nicht diese eine Art von Kooperation. Man muss immer anders auf die Menschen zugehen, auch Rücksicht nehmen, auch die Anforderungen der Kunden mit einbeziehen. Und deswegen langweilt einen das auch nie, weil man immer im Prinzip was Neues erwartet und auch was Neues umsetzen kann.
Wir wollen gleich so ein bisschen mit euch darüber sprechen, wie man denn anfängt damit, was die Basics sind und vielleicht auch, was man für ein Typ Mensch man sein muss, um erfolgreich zu werden. Vorher würde ich gerne noch von dir, Mareike, wissen, vor wie vielen Jahren hast du damit angefangen, um das nochmal so ein bisschen einordnen zu können?
Also 2013 habe ich mit der App Instagram angefangen. Also natürlich am Anfang habe ich nur ab und zu gepostet und dann gab es natürlich auch Zeiten, wo ich dann wirklich jeden Tag gepostet habe. Das lief dann so ein bisschen, ja, wie ich Zeit hatte dann auch damals. Also das war am Anfang ein bisschen weniger. Irgendwann habe ich ja gemeint, hey, das lohnt sich, da Gas zu geben und dran zu bleiben. Und ja.
Hättest du dir das jetzt rückblickend, wir sind jetzt 2021, so vorgestellt, diese Instagram-Influencer-Welt? Oder gibt es da Sachen, wo du sagst, boah, das hätte ich nie gedacht, dass das so kommt und so passiert? Jetzt rückblickend, wie ist das?
Ja, also wenn ich jetzt rückblickend schaue, natürlich, wenn man startet, dann hat man ja noch nicht so eine Erwartung und hätte ich mir auch ehrlich gesagt damals nicht vorstellen können, dass aus so einem Hobby und so einer Leidenschaft oder Spaß einfach mal was wird, wo ich wirklich mit Geld verdiene und bin auch im Endeffekt sehr dankbar, dass ich diese Chance durch Instagram bekommen habe, eigentlich mein Traumleben zu leben, weil ich, wie gesagt, wenn ich jetzt hier die Kamera, wenn man das sehen würde, ich habe vor mir einen riesen Pool und ich kann einfach das tun, was ich liebe, von überall auf der Welt und das ermöglicht mir halt diese App und dafür bin ich ja halt sehr dankbar und das hätte ich mir halt damals nicht vorstellen können, dass es überhaupt irgendwas gibt, was das ermöglicht.
Ja, Niklas, wenn wir jetzt nochmal ganz vorne beginnen. Social Media und Influencer Marketing, das ist ja jetzt kein neues Thema, das beschäftigt uns und die Branche ja schon seit ganz vielen Jahren. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass es immer mehr wird und irgendwie nicht abebbt. Wenn wir das jetzt mal aus Influencer-Sicht betrachten, was sind denn die Grundlagen oder was benötigt man, um erfolgreich zu werden? Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
Hängt natürlich auch so ein bisschen vom Typ Mensch ab, den man ist. Also sprich, es gibt ja auch so viele Plattformen, wo man Influencer werden kann, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken. Instagram, TikTok, YouTube. Man muss sich erstmal überlegen, welche Fähigkeiten bringt man mit und dann kann man so ein bisschen die Grundlagen herausarbeiten. Also sprich, wenn ich jetzt im Unternehmensbereich, ich sag mal Corporate Influencer werden möchte, dann macht eher sowas Sinn wie LinkedIn. Dann muss ich mehr auf mein Textverständnis, meine Schreibfähigkeiten setzen, dass ich gut schreiben kann. Wenn ich jetzt die 16-Jährigen ansprechen will, TikTok, dann hängt es eher von meinen Videoproduktionskenntnissen ab, dass ich wirklich in einer kurzen Zeit, 10, 15 Sekunden, meine Inhalte gut rüberbringen kann. Auch mit einem Spannungsbogen, die Dramatik, dass die Inhalte wirklich gut ankommen, man auch nicht lang braucht, um ins Video reinzukommen. Also das hängt so ein bisschen auch von den eigenen Fähigkeiten ab. Grundsätzlich kann man halt sagen, das Social Media Know-how für die Plattform, wo man Influencer werden will, ist halt wichtig, dass man weiß, okay, was funktioniert auf der Plattform, wie kann ich auch schnell meine Reichweite steigern und es ändert sich ja auch dann mit der Zeit. Also sprich, früher lief ja ein Feedpost wirklich gut, heutzutage sind es ja eher die Reels, die funktionieren, wo man sagen kann, hey, damit kann man gut seine Reichweite steigern. Instagram entwickelt sich auch immer mehr zu dem Videoproduktionsbereich und nicht mehr so auf die Bilder. Der Fokus liegt nicht mehr so auf den Bildern. Also da hängt es wirklich erstmal davon ab, dass man wirklich auch weiß, welche Plattform und was man gut kann. So Fotoproduktion, Videoproduktion und dann auch diese Kontinuität. Also merkt man jetzt auch am Beispiel von Mareike, es hat ja auch mehrere Jahre gebraucht, bis sie sich all diese Fähigkeiten angearbeitet hat. Und da benötigt man auch die Zeit, diese Kontinuität, dass man nicht nach einem Post aufgibt, sagt, hey, ich hatte jetzt auf dem Post nur 20 Likes, das wird nichts, sondern auch, dass man sich da weiterentwickelt und dann als letztes noch den Nutzen für den Follower. Also sprich, man muss immer aus der Position im Prinzip der Abonnenten denken und sich überlegen, was ist sinnvoll, was könnte die interessieren, auch welches Bedürfnis decke ich ab. Ist es die Information, dass ich irgendwie einen tollen Tipp liefere? Ist es Unterhaltung? Ist es so wie bei Mareike, ich sag mal, schöne Einblicke nach Indonesien mit der Kombo zu Fitness? Und da ist einfach so diese, was kann man gut machen, was könnte die Leute auch interessieren und auch, was einfach das eigene Publikum halt gut findet.
Hast du oder vielleicht auch ihr beide noch konkrete Tipps, wie man herausfinden kann, in welchem Bereich man sich dann überhaupt platzieren möchte? Also du bist ja gerade schon so ein wenig drauf eingegangen, dass man sich dann zum Beispiel auch dafür entscheiden muss, welche Plattform für mich relevant sein soll. Aber ich meine, jeder von uns hat ja Stärken und Schwächen und vielleicht auch eine Handvoll Hobbys und so weiter und weiß dann dementsprechend noch gar nicht richtig, bei was er dann ansetzen kann. Habt ihr da noch ein paar Tipps parat?
Willst du mal anfangen, Mareike?
Okay, ja, also bei mir ist es so, also ich denke, wenn man halt eine Leidenschaft für irgendwas Spezielles hat, dann ist es halt wirklich so ein Punkt, wo ich sage, wenn man für irgendwas brennt, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, leichter, meiner Meinung nach, wie wenn man jetzt für nichts brennt. Also wenn man jetzt einfach nur so viel das macht, weil man jetzt Influencer werden will, dann glaube ich, hat man nicht so einen Erfolg, wie wenn man jetzt wirklich für eine Sache brennt und das dann sozusagen den Leuten mitgeben will oder davon berichten will. Und ich glaube, dann hat man einfach auch mehr diesen Drive von innen, dafür was zu tun. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man halt schaut, hey, was ist meine Leidenschaft, dann würde ich halt schauen, hey, zu welcher Plattform passt das am ehesten und dann da halt erstmal mit starten.
Ja, also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das ist auch so der Weg, so habe ich es auch im Buch geschrieben, definiere deine Leidenschaften im Endeffekt, dass man halt wirklich sich entscheidet, okay, das sind meine Interessen, dann sich, sag mal, sich 5 Interessen aufschreibt und dann wirklich halt aussortiert, wenn ich auf alle Interessen verzichten könnte, bis auf eines davon, welche wäre das? Und sich dann, wie Mareike schon sagt, dann auf diese Plattform, die das dann halt anbietet, auch fokussiert im Fitnessbereich, Instagram oder auch YouTube, wenn dann so Fitness-Workouts hochlädt und dann halt schaut, wo es am besten halt passt von der Plattform her.
Du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, Niklas, am Anfang ist es meistens ein bisschen holprig. Also, dass man jetzt beim ersten Post direkt durch die Decke geht und sagt, geil, das kann ich jetzt, damit kann ich jetzt irgendwie meinen beruflichen Werdegang bestreiten, das ist ja eher selten. Was sind denn, und die Frage geht an euch beide, vielleicht Mareike eher so ein bisschen aus deiner Erfahrung, Niklas eher grundsätzlich, was sind denn konkrete Strategien, die man verfolgen kann, um langfristig mehr Reichweite zu bekommen? Vielleicht Mareike auf Instagram, Niklas vielleicht so ein bisschen die anderen Portale?
Ja, also auf jeden Fall, was hat denn Niklas auch schon eben kurz angesprochen, dranbleiben. Also das Allerwichtigste, was, wenn ich jetzt rückblickend sehe, ist, dass man wirklich kontinuierlich dranbleibt. Also dass man halt nicht jetzt mal aufgibt, wenn es mal in der Phase nicht gut läuft, weil ne, damals waren es auch meine Reichweite viel besser wie jetzt heutzutage, dass man sich dann von sowas so viel nicht runter, also nicht rausbringen lässt und trotzdem immer weiter dran macht, also sich weiter sozusagen, ihr wisst, was ich meinte, weiter postet oder neue Wege geht und auch neue Formate testet, also in dem Sinne auch Reels nutzen, IGTVs, live gehen, also wirklich auch schauen, hey, dass ich nicht nur, weil damals so viel die Bilder gut gelaufen sind, dass ich das dann weitermache, weil du musst halt auch mit der Zeit gehen, du musst halt auch die neuen Sachen ausprobieren, damit du dann wieder neue Leute anziehst oder durch die neuen Futures gepusht wirst. Und das kann ich auf jeden Fall mitgeben. Dann sind natürlich auch so Sachen wie mit anderen Leuten vernetzen, also sowas wie mit anderen Influencern zusammenzuarbeiten oder auch mit Kooperationspartnern. Ich meine, es hat ja auch oft Vorteile, wenn die einen reposten oder es sind große Unternehmen, die einen da taggen. Veranstaltungen, wenn du dich mit anderen Influencern sozusagen connectest und dann verbindest oder also in den Stories verlinkst oder auch kennenlernst. Also das sind auf jeden Fall Möglichkeiten und ja, auf jeden Fall dann auch noch die verschiedenen Plattformen koppeln. Also zum Beispiel habe ich jetzt auch noch TikTok, da habe ich auch über 100.000 Follower und ich mache mal halt ab und zu, sage ich dann, dass sie dann den Rest auf meinem Instagram sehen oder andersrum, dass man halt versucht auch die, also jetzt nicht nur, aber dass man ab und zu halt sagt, okay, ich nutze meine Reichweite auf der einen Plattform und versuche sie auf meine andere Plattform zu leiten, dass man auch nicht so abhängig ist.
Ich würde halt grundsätzlich sagen, bei den Plattformen ist erstmal wichtig, dass das Grundkonzept stimmt. Also sprich, ich kann auch 200.000 Leute auf meinem Profil leiten. Wenn das Grundkonzept nicht stimmt und die Inhalte nicht überzeugen, dann bringt das generell nichts. Deswegen muss man erstmal schauen, wie gesagt, welches Bedürfnis nutzen, welchen decke ich ab, dann die Inhalte darauf optimieren und sich immer in diese Perspektive der anderen Person hineinversetzen. Und dann würde ich noch nicht mal so sagen, also klar, man kann, wenn dann organisch selber wächst und nicht auf andere Personen zurückgreift, gibt es dann immer eine andere Funktion, die funktioniert jetzt bei Instagram Reels, bei anderen Plattformen. Also ich meine, bei Facebook könnte man jetzt sagen oder bei LinkedIn könnte man sagen, dass man den Standardpost in der Kooperation mit anderen Leuten, dass der noch gut geht. Ich würde halt generell sagen, schau, dass du dein Profil auf Vordermann bringst und dann einfach eine massive Ansprache von Leuten in deinem eigenen Bereich, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann braucht man auch nicht groß jetzt auf eine bestimmte Funktion zurückgreifen. Dieses Netzwerk ist vor allem entscheidend. Das heißt, wenn ich das Netzwerk habe und ich sag mal, ich habe jetzt zwei Kolleginnen oder zwei Kollegen, die haben jeweils 300.000 Follower, ich mache einen ähnlichen Bereich und die leiten die zu meinem Profil, dann kann ich auch innerhalb vom Monat meine Followerzahlen um 20.000, 30.000 steigern. Man muss halt nur, und das ist dann ganz wichtig, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, den halt auch denen Mehrwert liefern, weil die werden nicht umsonst auf mich aufmerksam machen. Die erwarten da auch irgendeinen Benefit davon. Und da muss man sich dann halt überlegen, welchen Benefit kann ich liefern. Das kann, ich meine, also ich schreibe zum Beispiel eine Kolumne für ein Magazin mit 200.000 Auflage, dann kann man sowas, dass man ihn halt vielleicht in dem im Magazin erwähnt und der dann im Gegenzug dafür aufmerksam macht. Also es muss jetzt nicht unbedingt eine Kooperation auf Geldbasis sein. Ich sage, ich zahle ihm jetzt 2.000 Euro und der macht auf mein Profil aufmerksam. Man muss halt irgendwie schauen, ich biete dem auch was, was der braucht und dann halt massiv auf das eigene Profil leiten. Und das ist dann im Prinzip wie dieses Autobahnschild, das dann halt zu deiner Abfahrt, zu deinem Profil führt und dann kann man da auch die Reichweite in kurzer Zeit aufbauen.
Würdet ihr bei den Tipps, die ihr gerade gegeben habt, sagen, dass sich das eins zu eins sowohl für, ich nenne es mal, private Influencer als auch für Corporate Influencer für Unternehmen adaptieren lässt? Oder seht ihr da Feinheiten, die sich unterscheiden?
Willst du oder soll ich anfangen mit mir, gell?
Du kannst ruhig anfangen.
Okay, also ich würde sagen, das Grundkonzept bleibt bestehen. Als Corporate Influencer sind halt andere Plattformen relevant. Ich meine, Sync kann man jetzt wirklich nicht so sehen, aber LinkedIn ist ja im Prinzip die Hauptplattform. Und da gilt es dann halt auch, ich muss mir anschauen, kann man ja auch auf LinkedIn sehen, bei seinem eigenen Netzwerk, so viele Follower haben die, manche haben ja 100.000 Follower auf LinkedIn, dass man diese Nutzer dann auch gezielt anspricht, mit denen schaut, dass man eine Form der Zusammenarbeit findet. Da bietet sich natürlich sowas wie eine Kolumne an oder auch, ich hatte jetzt eine Kooperation mit einer Zeitschrift, da erscheint auch ein Buchbeitrag von mir, dass man so einen Deal macht. Ihr erscheint in unserem Buch mit und dafür machst du einen LinkedIn-Post über mich und kannst so dann auch mehr Follower gewinnen. Ich würde sagen, dieses Grundkonzept bleibt einfach bestehen, das Profil auf Vordermann bringen und dann die Ansprache von den Nutzern, die halt für einen relevant sind.
Ja, dem würde ich jetzt mich eigentlich anschließen.
Ich würde gleich gern auf die andere Seite springen, auf die Unternehmensseite. Aber vorher hätte ich noch ein, zwei Fragen an Mareike. Ich hatte es gerade schon gesagt, du sitzt gerade auf Bali. Das klingt erstmal richtig geil. Aber was man ja oft nicht sieht bei so einem Post, dass das auch ganz viel Arbeit ist, die dahinter steckt, hinter so einem Bild vielleicht sogar. Wie genau sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Wie viel Zeit verbringst du damit, dich quasi deinem Profil, deiner Person, deiner Persönlichkeit zu widmen, die man jetzt auf zum Beispiel Instagram sieht?
Ja, also ich muss sagen, da ich ja jetzt nicht Vollzeit-Influencer bin, sondern bin ja auch noch Fitnesscoach, habe ich sozusagen meinen Arbeitsalltag so ein bisschen aufgesplittet. Also das ist jetzt, ich habe den mir eigentlich in Zeiten eingeteilt. Also ich habe jetzt, wie so wenn man jetzt normalerweise 8 Stunden arbeitet geht, habe ich halt den ganzen Tag in verschiedene Blöcke aufgeteilt. So ist es zum Beispiel morgens, dass ich immer erst ins Training gehe, gleichzeitig da aber auch immer mindestens 1, 2, 3 Videos filme und direkt dann auch in die Stories packe und dann die Übungen erkläre. Also ich versuche das immer ein bisschen auch zu kombinieren. Danach setze ich mich eigentlich an meine E-Mails und arbeite auch die Nachrichten bei Instagram ab und mache auch Termine aus. Mittags habe ich dann meist Freizeit, gehe in den Pool oder mache irgendwelche Sachen, genieße hier das schöne Wetter, weil wir sind ja auch, was muss man ja dazu sagen, wir sind 6 Stunden voraus. Das heißt, wir sind 6 Stunden voraus und das heißt, mittags genieße ich meistens hier noch die Sonne. Danach, wenn es zum Sonnenuntergang geht, der ist hier auch früher, der ist hier so um 17:45, da kurz davor produziere ich meist den Content, weil da einfach das Licht am schönsten ist und dann gehen wir halt auch irgendwo hin und schauen meistens den Sonnenuntergang an. Deswegen sieht man auch in meinem Profil auch relativ viele Sonnenuntergänge, Bilder. und danach fängt eigentlich das richtige Arbeiten an, weil dann geht nämlich die Sonne unter und dann ist es ja sozusagen in Deutschland, also ich arbeite eigentlich zwischen 18 und 24 Uhr am meisten, weil das einfach die Zeit ist, wo ich auch mit den Leuten aus Deutschland connecte, weil ich betreue halt hauptsächlich auch im Fitnesscoaching auch deutsche Kunden und deswegen ist es halt einfach abends leichter, weil die Leute auch tagsüber arbeiten und ich mache auch meinen Post meist so zwischen 22 und 24 Uhr nach der Zeit hier. Das ist dann in Deutschland halt so 16 bis 18 Uhr, weil ich einfach gemerkt habe, dass das da um diese Uhrzeit am besten ankommt bei meinen Followern, weil die meisten Leute aktiv sind. Und ja, deswegen ist es bei mir so ein bisschen verschoben von der Zeit. Damals habe ich es mir so 17, 18 Uhr gepostet in Deutschland und jetzt ist es halt, ich richte mich da halt wirklich nach meinen deutschen Followern und merke halt, dass es ganz gut ankommt. Und für mich ist das kein Problem, weil ich sitze gerne abends auch hier und poste erst abends. Von daher habe ich das so ein bisschen gechanged, das Ganze.
Fällt dir das leicht, kreativ zu bleiben? Wahrscheinlich sehen deine Tage relativ gleich aus, die meisten zumindest. Wie schaffst du das, immer irgendwie noch ein bisschen was Neues reinzubringen? Die Themen bleiben ja auch so ein bisschen im gleichen Kosmos, oder?
Genau, aber ich plane schon ein bisschen vor. Also ich setze mir manche bestimmten, also auch wenn ich zum Beispiel Kooperation habe, dann plane ich das direkt in, also ich habe so ein ganz normal über mein iPhone einen Kalender, da trage ich dann auch direkt meine Kooperation ein, dass ich die auch schon vorproduziere. Das heißt, dass ich sie oft nicht erst an dem Tag produziere, wo ich sie poste, sondern meistens halt, erstens muss ich sie ja auch oft zur Freigabe schicken, den Unternehmen, und möchte einfach nicht auf diesen letzten Drücker sein, dass ich das einfach schon mal mindestens einen Tag vorher habe, weil nachher ist dann das, schüttet das Wetter oder so, spielt nicht mit und dann hat man vielleicht, kann man vielleicht nicht das machen, was man sich da gedacht hat, und ich liebe es halt auch, kreativ zu sein, und deswegen ist es halt für mich eine gute Möglichkeit, das zu verbinden, weil ich genau diese Kreativität, die ich liebe, eigentlich da ausleben kann, und deswegen fällt es mir eigentlich auch nicht so schwer, kreativ zu sein, weil ich das damals, ich habe ja auch Mediengestaltung eigentlich damals gelernt, da habe ich das ja auch schon gerne gemacht, und jetzt verbinde ich eigentlich alles, was ich gelernt habe, zusammen, so, also Fitnessökonomie, meine Mediengestalter-Ausbildung und alles zusammen verbindet.
Niklas Marek hat das jetzt schon als tolles Stichwort reingeworfen. Kooperation mit Unternehmen. Vielleicht springen wir mal auf die andere Seite. Es hat ja in den letzten Jahren total zugenommen, dass Unternehmen aktiv auf Influencer zugehen und Kooperationen schließen. Worauf kommt es denn da aus Unternehmenssicht an? Worauf sollte man achten, auch bei der Auswahl von Influencern zum Beispiel?
Also zunächst mal muss man seine eigene Zielgruppe definieren. Das klingt erstmal so selbstverständlich, aber viele Unternehmen machen das auch nicht und wundern sich dann, warum die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Dass man erstmal weiß, okay, wen spreche ich an? Wenn ich jetzt ein deutsches Publikum habe oder habe ich nur ein regional begrenztes Publikum, das macht ja schon einen großen Unterschied. Und es gibt ja auch viele Influencer, die haben dann, ich sag mal, nur 30% deutsche Follower. Wenn sie dann auch 100.000 Follower haben und ich dann nur 30.000 Deutsche erreiche, dann aber für 100.000 im Endeffekt zahle, dann steht es nicht so ganz im Verhältnis. Und da muss man halt auch schauen, wer hat auch wirklich die Zielgruppe, die ich brauche. Sich auf jeden Fall erstmal im Voraus auch die Statistiken zuschicken lassen, damit man mal so einen Einblick bekommt. Hey, wie viel Prozent der Zielgruppe sind in dem und dem Alter? Wie viele kommen aus Deutschland, aus Österreich, der Schweiz? Damit man da auch wirklich die Zielgruppe anspricht, die man erreichen möchte. Und im nächsten Schritt dann natürlich auch bei der Zusammenarbeit mit Influencern, dass, also wie Mareike auch schon gesagt hat, dass man den Leuten auch die Möglichkeit bietet und gibt, kreativ zu sein, dass man nicht alles vorschreibt, dass ich sage, hey, so genau Schema F wie so ein Soldaten, so musst du es machen. Und die Leute wissen schon, wie sie ihre Zielgruppe erreichen, was auch gut funktioniert. Sie machen es seit mehreren Jahren und es ist nicht so eine Aktion, dass ich dann alles vorschreibe, sondern dass man halt wirklich in Zusammenarbeit, in einer Partnerschaft zusammen, da wirklich die schaut, was gut funktionieren kann, auch auf Vorschläge des Influencers eingeht. Wenn ich jetzt ein Fitnessprodukt habe, dann weiß die Influencerin meistens am besten, hey, so kommt es gut bei meiner Community an, so konnten wir auch viel vielleicht in der Vergangenheit verkaufen, und da einfach darauf achten, dass man im Endeffekt dafür beide Seiten auch eine gute Lösung findet. Und in der Vertragsverhandlung und muss man halt schauen, dass man, ja, mit den Preisen ist immer so eine Sache, es ist nicht so einfach, einen Preis festzulegen. Es gibt nicht diesen einen Preis, der für alle gilt, hängt so ein bisschen von der Qualität des Profils ab, welche Plattform, ob Nutzungsrechte übertragen werden, ob langfristige, kurzfristige Kooperation. Grundsätzlich würde ich halt sagen, dass man bei den Preisen, es ist immer, wenn ein Influencer auch einen Preis nennt, dass dann immer noch Verhandlungsspielraum ist. Man sollte jetzt halt nicht übertreiben und dann irgendwie eine Summe, die irgendwie 60% unten drunter liegt, wählen. Aber dass man, da ist immer auf jeden Fall noch Verhandlungsspielraum dabei. Und man kann halt auch durch das Anschreiben von vielen Followern dann auch nochmal Vergleichsangebote einziehen, um dann für das Unternehmen im Endeffekt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
Wenn wir beim Thema Kooperation mit Unternehmen bleiben wollen, vielleicht kann man schon so formulieren, dass es in Deutschland alles ein wenig länger gedauert hat, wenn es darum geht, dass die Unternehmen sich Influencer für ihre Kampagnen und so weiter ranziehen. Wie interpretiert ihr das? Also findet ihr es verwunderlich, dass sich der deutsche Markt da langsamer entwickelt hat?
Wer fängt an?
Du kannst anfangen.
Also ich muss sagen, ich habe wirklich am Anfang auch sehr viele Kooperationsanfragen am Anfang aus Amerika bekommen. Und ich habe ja gesagt, ich habe halt auch gar nicht die Zielgruppe. Deswegen war das für mich am Anfang nicht so ganz vorstellbar. Und ich habe es am Anfang gar nicht so richtig ernst genommen, bis ich dann auch die ersten deutschen Anfragen hatte. Also im Nachblick, wenn ich jetzt zurückblickend das Ganze sehe, glaube ich schon, dass so wie in der USA und so, dass es auf jeden Fall vorher war. Aber ich habe mich hauptsächlich mit den deutschen Firmen, mit den deutschen Kooperationen beschäftigt. Daher kann ich das jetzt gar nicht sagen, wie das jetzt so in den anderen Ländern groß, ob die jetzt viel weiter vorne sind oder nicht?
Ich würde grundsätzlich sagen, dass USA halt schon so der Trendsetter in dem Bereich ist. Die meisten Plattformen kommen ja auch von dort. Das heißt, die sind auch noch mal näher dran, auch wenn es um neue Entwicklungen geht. Und die meisten neuen Funktionen werden ja auch erstmal in den USA getestet, eingeführt, bevor es dann bei uns landet. Das heißt, da ist immer standardmäßig so eine Verzögerung auch drin. ich würde sagen, also mich hat es nicht überrascht, dass Deutschland ein bisschen hinterherhinkt, weil ich meine, ist ja allseits bekannt, dass wir so bei Digitalisierung nicht so die schnellsten sind. Und deswegen, ja, also es ist halt zu erwarten, dass wir da immer ein bisschen so hinterherhinken, ist aber auch nicht schlimm, weil wir dann vielleicht auch nicht die Fehler machen, die der direkt am Anfang startet, macht und auch schon so ein bisschen auf den Erfahrungsschatz der US-amerikanischen Marketing-Leute zurückgreifen können. Und das hat also nicht nur Nachteile.
Mir ist noch was dazu eingefallen. Und zwar, wenn ich jetzt zurückblickend das Ganze sehe, ich war ja mal in Amerika und dort wurde man überall angesprochen, wenn man zum Beispiel in den Club gegangen ist oder am Strand war oder in irgendeine Bar wollte, ob man denn Instagram hat. Also in Deutschland wurde ich noch nie irgendwo angesprochen, wenn ich irgendwo reingehe, ob ich Instagram habe. Und wenn man dann Instagram hat und eine gute Reichweite hat, dann hat man direkt irgendwas aufs Haus bekommen. Also dann hat man direkt entweder einen VIP-Tisch bekommen oder irgendeine Flasche oder irgendein Essen. Und das ist halt nicht vergleichbar mit Deutschland. Das habe ich auf jeden Fall direkt gemerkt, dass es dort eine ganz andere Sicht war, wenn jemand sozusagen Influencers oder eine große Reichweite hat, dass die das richtig gehypt haben. Und hier in Deutschland, dass es eher manchmal verpönt wird oder eher so negativ gesehen wird, wo die Leute sagen, was kann die eigentlich außer Fotos machen oder so. Also wurde dort ganz anders gesehen.
Wir haben bei News Aktuell seit Neuem für unseren Kunden auch einen Service und für Influencer auch. Da kann man sich als Influencer jetzt über ein Formular in unsere Datenbank Zimpel, heißt die, eintragen. Und wird dann quasi von unseren Kunden, wenn die nach Experten suchen, in dieser Datenbank gefunden und können die Influencer ansprechen. Vielleicht aus deiner Sicht, Mareike, worauf sollten denn Influencer achten, wenn sie angesprochen werden von Unternehmen? Also Niklas hat das gerade von der anderen Seite so ein bisschen beschrieben. Vielleicht mal aus deiner Perspektive, worauf kommt es da an? Worauf sollte man achten? Do's und Don'ts vielleicht so ein bisschen.
Also auf jeden Fall das Unternehmen als allererstes mal analysieren, ob es zu einem selbst passt und ob es zur Zielgruppe von einem passt. Weil ich krieg schon, wenn ich es jetzt so mal anschaue, im Verhältnis mehr Kooperationsanfragen, die ich ablehne, als die ich annehme. Weil ich einfach Sachen, die jetzt zum Beispiel kombiniert aus dem Beauty-Bereich, ich kriege sehr, sehr viele Anfragen für Schminke, für Wimpern, für alles. Und das ist halt einfach nicht meine Zielgruppe. Darüber habe ich eigentlich auch noch nie geredet bei meinem Instagram-Profil. Und das ist auch, das interessiert auch meine Follower nicht. Und deswegen nehme ich auch so Sachen erst gar nicht an, weil ich weiß, das würde einfach nicht gut ankommen. Also erstens würde ich darüber wahrscheinlich wenig verkaufen. Und zweitens spiegelt das auch mich nicht wieder. Und die Leute würden vielleicht denken, okay, wieso macht sie das jetzt? Darüber hat sie doch sonst noch nie geredet. Deswegen also immer der Marke und einem selbst treu bleiben. Und ich schaue auch immer erst, würde ich das Produkt selbst kaufen für den Preis? Weil es gibt manche Marken, die zum Beispiel sehr, sehr teuer sind und die ich halt einfach nicht so als Influencer vertreten möchte, weil ich sie selbst nicht kaufen würde. Und dann will ich sie auch nicht meinen Followern sozusagen für den Preis vorstellen. Deswegen, das sind bei mir jetzt persönlich immer erst die ersten Kriterien, die ich mache. Und wenn es dann was ist, was zu mir passt, weil ich meine Fitness und Ernährung, da sind ja auch schon viele Sachen, die dann auch passen, dann schaue ich halt trotzdem erstmal das Unternehmen an, weil auch sehr, sehr viele Sachen da versprochen werden oder sehr, sehr viele Unternehmen kommen mit irgendwelchen neuen Erfindungen oder neuen Supplementen oder so, wo man halt wirklich erstmal prüfen muss, was stimmt davon. Das hört sich jetzt natürlich ein bisschen komisch an, aber es sind wirklich sehr, sehr viele Sachen, die da Versprechungen sind und man muss wirklich erstmal manchmal sich auch wirklich länger reinarbeiten. Was steckt dahinter und ist es wirklich eine geile Sache oder kann ich es halt nicht vertreten? Und wenn man es dann vertreten kann und wenn es eine coole Sache ist, dann halt auf jeden Fall in die Verhandlung gehen oder schauen halt, was will die Firma genau von einem und wie viel Zeit brauche ich dafür, um das alles zu erstellen und dann halt auch wirklich ein Angebot machen, weil es gibt viele Firmen, die zum Beispiel jetzt nur mit Produkten, also selbst mich in meiner Reichweite anschreiben und einfach nur mir das Produkt geben wollen und das ist halt dann nicht damit getan, weil ab einer bestimmten Reichweite hat und den Arbeitsaufwand, den man hat, den ist dann halt natürlich auch mit einem Entgelt irgendwo belohnt, sagen wir es mal so. Und dass man sich halt da auch als Influencer nicht klein machen darf, wenn man jetzt so erstmal nur ein Angebot bekommt für, dass man das Produkt nur kostenlos bekommt, dass man sich halt dann auch, also jetzt für die Influencer gesehen, dass man sich auch trauen soll, da wirklich auch was vorzuschlagen, weil ganz oft haben die Firmen Budget, nur sie versuchen es halt erstmal natürlich so. Ja, das kann ich auf jeden Fall mitgeben.
Man kann ja schon davon ausgehen, dass auf der Plattform viele jüngere Leute unterwegs sind, die dann von dieser ganzen Sache wie Produktplatzierung und so weiter beeinflusst werden. Und auch wenn man dann Influencer wie dich hat, die sagen, sie achten schon sehr drauf, was sie für Produkte auswählen, dann kommt man ja wahrscheinlich trotzdem nicht drum rum, dass man hier und da auch mal negative Stimmen vermerkt. Mareike, wie gehst du speziell mit sowas um?
Also ich muss persönlich sagen, ich habe übertrieben, ich weiß nicht, ob ich Glück gehabt habe oder so, aber ich krieg sehr, sehr wenig negatives Feedback. Also auch, ich habe auch gar keine Hater, also das ist wirklich vielleicht in einem halben Jahr eine Hate-Nachricht oder so, wirklich, das ist so wenig, dass ich da halt, ich weiß nicht, ob es an meiner Art liegt oder weil ich halt von vornherein schaue, dass ich halt so Sachen direkt umgehe, also auch sehr kritische Sachen vielleicht auch gar nicht erst thematisiere, weil ich einfach weiß, manche Sachen gehören einfach nicht auf Instagram oder genau, vielleicht deswegen, aber ansonsten, wenn es halt dazu kommt, ich kenne doch Leute in meinem Umfeld, in die Influencer sind, wo es ein bisschen anders sind, dann ist es halt ganz wichtig, dass man sich das halt auf gar keinen Fall zu Herzen nimmt. Genau, das ist halt wirklich wichtig.
Letzte Frage an euch beide einmal. Wohin entwickelt sich der Markt? Sind das neue Plattformen wie TikTok? Gibt es noch andere Trends, die man vielleicht jetzt noch gar nicht so Mainstream im Blick hat? Was denkt ihr, wo stehen wir in 3, 4, 5 Jahren? Kann man das überhaupt sagen gerade?
Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass Virtual Reality weiter an Bedeutung zunimmt. Also sprich, dass wir in Zukunft, also es ist jetzt heutzutage noch nicht so wirklich verbreitet, aber dass wir auch vielleicht so ein Produkt haben, diese Classes, Google Classes, haben sich ja nicht so durchgesetzt, muss man ja fairerweise sagen. Aber in Zukunft, dass wir wirklich ein Produkt haben, wo man virtuell auch mit den Influencern in Kontakt treten kann. Virtuelle Realität merkt man ja auch schon an den Filtern, nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Deswegen, ich denke, in dem Bereich wird sehr viel gehen. Merkt man ja jetzt auch bei Facebook mit diesem Metaverse, wo und da wird auch ein Fokus drauf liegen. Und da, denke ich, werden wir noch sehr viele Änderungen sehen. Und was ich auch denke, was man ja auch so ein bisschen am Weg von Mareike sieht, dass Influencer in Zukunft viel weniger mit Marken zusammenarbeiten werden, auch schon bei einer geringeren Reichweite. Also ich rede da jetzt so von 10.000, 20.000 Followern. Und dann auch in dem Bereich schon anfangen, ihre eigenen Produkte, ihren eigenen Unternehmen hochzuziehen, weil das langfristig viel lukrativer ist. Man kann seine eigenen Produkte bestimmen, man weiß, man hat selber dran gearbeitet, kann auch selber vertreten, hey, ich habe das umgesetzt, ich bin davon überzeugt. Und drittens auch, man hat dadurch natürlich auch die Möglichkeit, im Ort einen viel höheren Gewinn zu machen. Also wenn ich weiß, meine Zielgruppe fährt ungeheuer darauf ab und ich kann da statt, ich sag mal, einer einmaligen Provision bei jedem Produkt, ich sag mal, 10, 12 Euro verdienen, und ich verkaufe pro Story, ich sag mal, 400 Produkte, dann habe ich schon ordentlich Geld verdient. Und deswegen denke ich, dass diese Schiene des Influencer zu Unternehmern werden und diese eigene Personenmarke im Endeffekt dazu führt, dass man dann auch unternehmerisch tätig wird, dass das viel mehr in Zukunft noch der Fall sein wird, weil die Kosten für einen Online-Shop, für Versand, das kann man ja alles auslagern, das muss man nicht mehr selber machen. Also wofür man früher, ich sag mal, 30 Leute benötigt hat, kann man heute auch im Endeffekt alleine machen, wenn er einen guten Dienstleister hat. Und deswegen wird diese Schiene zum Unternehmer, denke ich, gehen.
Ja, finde ich gut, was Herr Niklas gesagt hat, weil genau das habe ich ja auch sozusagen verfolgt, weil ich habe ihm irgendwann gemerkt, wieso sollte ich halt jetzt andere Fitnesscoaching, also ich habe sehr viele Anfragen bekommen für irgendwelche Programme, für irgendwelche, wo Leute abnehmen oder aufbauen und so, da habe ich gesagt, nein, ich habe ja auch Fitnessökonomie studiert, ich kann das ja auch selbst, da mache ich doch lieber mein eigenes Ding, also mein eigenes Coaching, und ich finde das, wie Herr Niklas schon sagt, also ich hoffe natürlich, dass es auch mehr dahin geht, weil ich sehe auch sehr viel Potenzial in anderen Influencern, also auch so wie in meinem Umkreis, die jedoch bis jetzt nur Werbung für andere Firmen machen, und ich hoffe, dass es auch irgendwann dieser Change kommt, dass sie wirklich eigene Sachen machen, weil ich das einfach total dahinter stehe und das einfach cool finde, wenn die Leute doch sich so weit aufgebaut haben, dass sie auch dieses volle Potenzial in sich reinstecken.
Super, vielen Dank Niklas, Mareike und Michelle, und ich glaube, wir sind alle gerade so ein bisschen neidisch, dass du auf Bali sitzt, wenn ich aus meinem Hamburger Fenster blicke. Der Sommer war nicht so der allergeilste, aber Mareike nimmt uns gerade mit. Oh, wow, ein Blick auf den Pool, das sieht wirklich fantastisch aus. Ich glaube, man muss mal auf dein Profil gehen, um sich das anschauen zu können. Dann kriegt man so einen kleinen Eindruck davon.
Sehr gerne.
Super, dann wäre mein Vorschlag, wir verlinken das Buch von Niklas. Gerne auch dein Profil, Mareike, unter unserem Podcast. Und wenn uns Influencer zuhören, auch unser Formular für unsere Datenbank. Also wenn man Interesse hat, kann man sich da eintragen. Und dann nochmal vielen Dank an euch drei. Und wir freuen uns, von euch in der Zukunft zu hören.
Auch danke und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.